Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen bei Game Talk FM. Schön hast du eingeschaltet. Heute widmen wir uns einem ernsteren Thema. Es geht um Killerspiele und Jugendschutz. Dazu habe ich mir natürlich wie so oft ein paar Gäste hier in die Sendung eingeladen und die möchte ich dir jetzt kurz vorstellen bzw. ihnen die Möglichkeit geben, sich selber kurz vorzustellen. Anfangen möchte ich mit dem Marc. Hallo Marc.
Hallo, ich bin der Marc. Ich bin Aufsichtsrat im Verband der Deutschen Video- und Computerspieler, VDVC e.V. und bin gleichzeitig noch dabei bei der Steam-Gruppe 4Uncut, die sich dafür einsetzt, dass ein Altersverifikationssystem bei Steam etabliert wird.
Dann ebenfalls aus Deutschland, auch vom VDVC, der Patrick. Hallo.
Hallo, ja, ich bin Patrick, wie bereits gesagt, und bin im VDVC seit Anfang an dabei, also war bei den Gamer-Demos 2009 mit aktiv, bei der Gründung und bin jetzt aktuell auch Vorstandsmitglied.
Dann aus der Schweiz, um hier zusammen mit mir auch noch eine etwas internationalere Perspektive mit reinzubringen. Ich darf begrüßen den Thomas. Hi Thomas.
Ja, hi, ich bin Thomas, ich bin 30 Jahre alt, Gründer, Co-Gründer und Präsident von GameRights, der Schweizer Konsumentenorganisation der erwachsenen Spieler, und studiere Jura.
Ich möchte, bevor wir hier jetzt einsteigen, noch kurz was loswerden. Man muss oder sollte wissen, eigentlich haben wir diese Sendung hier schon mal aufgenommen, schon mal durchgeführt. Soweit so gut. Leider während der Aufnahme just ist dann das tragische Ereignis in München über die Bühne gegangen und im Lichte dessen haben wir uns jetzt dafür entschieden, zu einem etwas späteren Zeitpunkt diese Sendung hier nochmal zu produzieren, dann auch halt mit dem möglicherweise neuen Wissen, das wir aus München gewonnen haben. Einfach, dass ihr das wisst. Es gibt halt manchmal einfach sehr, sehr unangenehme Zufälle und das war leider einer eben dieser. Einsteigen möchte ich jetzt, weil das nachher unweigerlich zu Vermischungen führen wird, mit einer Abgrenzung Killerspiele, Jugendschutz. Wir werden heute über beides sprechen. Über die Killerspieldebatte, über die Spieleverbotsdebatte, wie auch über Jugendschutzmaßnahmen. Da gibt es natürlich eine gewisse Schnittmenge. Trotzdem möchten wir es vorweg auseinanderhalten. Killerspiel, was verstehen wir unter Killerspiel? Marc, kannst du uns da helfen? Was bitteschön ist denn ein solches Killerspiel?
Also, da gibt es verschiedene Definitionen. Wir Spieler konnten damit erstmal nichts anfangen. Geprägt hat das der Günther Beckstein. Gemeint waren eigentlich Paintball und Gotcha oder Lasertag. Und gemeint jetzt zurzeit sind damit Ego-Shooter, also Spiele, wo man aus der Ich-Perspektive Gewalt gegen andere Mitspieler oder andere Monster zum Beispiel ausübt und die Politik als Gewalt beherrscht bezeichnet.
Entsprechend dann die Killerspiel-Debatte, da geht es dann um Verbote, also man möchte eben solche Spiele teilweise verbieten oder zumindest einschränken. Dann Jugendschutz auf der anderen Seite, ich habe es schon angetönt, es gibt da eine Schnittmenge, das hängt gewissermaßen zusammen, aber Jugendschutz geht natürlich viel weiter. Patrick, kannst du uns da kurz sagen, was denn der Jugendschutz genau möchte?
Also der Jugendschutz hat, wie der Name sagt, die Jugend eigentlich im Fokus, das heißt also er versucht Heranwachsende zu bewahren davor, durch Medien zu verderben, die für dieses Alter noch nicht geeignet sind. Eigentlich, wie der Name schon sagt, ja, sollte Jugendschutz dann halt entsprechend auch irgendwann aufhören, wenn das Erwachsenenalter erreicht ist. Weil als Erwachsener ist man vom Jugendschutz ja, sollte nicht betroffen sein.
Natürlich da die angesprochene Schnittmenge. Man möchte auch die Jugend möglicherweise vor diesen bösen, bösen Killerspielen schützen. Da überschneidet sich das Ganze natürlich, wobei dann ein Killerspielverbot unter Umständen eben halt auch erwachsene Spieler treffen kann, die vom Jugendschutz eigentlich nicht direkt ins Auge gefasst werden. Also da divergiert das Ganze wieder auseinander. Aber ich habe schon vorgewarnt, wir werden das natürlich so im gleichen Lichte hier betrachten. Kurz zur Historie, da möchten wir uns sehr, sehr kurz fassen bzw. verweisen. Wir wollen euch jetzt also hier keinen Vortrag halten, wie das Ganze dann mal zustande kam. Es gibt da eine hübsche Zusammenfassung. Marc, du hast dich darum gekümmert. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Bevor ich es vergesse, gametalk.fm/killerspiel. Da findest du diese, oder wenn dein Podcatcher schlau genug ist, hast du all die Links dann auch schon direkt bei dir im Gerät. Marc, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu, was erwartet mich da?
Naja, ich basiere die Zusammenfassung, die ich gemacht habe, eigentlich auf dem Kompendium, was der Matthias Dittmeier von der Webseite Stigma Videospiele zusammengefasst hat. Das ist eine ganz umfassende Übersicht über die Diskussionen seit Beginn der Automatenindustrie, die dann irgendwann auch mit Verboten zu kämpfen hatte, beziehungsweise mit Indizierung. Von dieser großen Kompendiumssache habe ich eine Zusammenfassung geschrieben und auch so ein bisschen die aktuelle Situation, wie sie jetzt ist, zusammengefasst, sodass man das sich zu Gemüte führen kann.
Natürlich werde ich auch das von dir angesprochene Original, also das ganze Kompendium, wird auch verlinkt sein. Wer das gerne mal lesen möchte, es empfiehlt sich, da mal ein bisschen Zeit zu nehmen, das mal zu lesen. Es ist sehr umfangreich, aber sehr gut. Wie gesagt, ich werde das verlinken in den Shownotes. Wir hier möchten jetzt aber in der Gegenwart einsteigen, also im Stand heute, und da zuerst mal die Frage, wie steht es aktuell um die Spieleverbotsdebatte? Und jetzt möchte ich dem Thomas mal zuerst das Wort geben in der Schweiz. Schweizer Spieler, was müssen Sie heute wissen? Was ist da aktuell heute gerade im Tun?
Was im Moment in der Schweiz besonders wichtig ist, ist als Spieler zu wissen, dass im Hintergrund, in der Politik, in der Kommunikation mit Bern einiges geht. Und zwar werden Möglichkeiten geprüft, wie man den Handel komplett dazu bringen kann, das PEGI-Alterssystem zu berücksichtigen im Handel, was ja momentan entgegen der Annahme vieler rechtlich nicht geboten ist, also nicht rechtlich durchgesetzt wird. Bis auf diesen Code of Conduct von der SIEA, der Swiss Interactive Entertainment Association, die ist der Dachverband der in der Schweiz niedergelassenen Spielehersteller. Die haben einen Code of Conduct gemacht für Händler und Importeure, dass sie eben diese Händler und Importeure sich verpflichten, auf PEGI einzugehen und beispielsweise ein Spiel ab PEGI 18 nicht an einen 16-Jährigen zu verkaufen. Allerdings finden gerade wir bei Game Rights, obwohl wir diesen Vorstoß sehr schätzen, die Strafen dafür bis auf ein Embargo, das dann, glaube ich, die größte Strafe sein kann, etwas schwach und finden, dass man damit immer noch nicht gewisse schwarze Schafe erreicht, wie zum Beispiel Toys R Us, die in der Schweiz diesen Code of Conduct nicht unterschrieben haben und somit das Ganze halt dann über das Recht lösen müssen. Idealerweise möglichst einfach eine Regelung hinkriegen, die auf einen Schlag alle Händler von Videospielen und Importeure gleichermaßen trifft. Da sind wir jetzt nicht schlecht dabei, da sind wir nah dran. Wir sprechen von Game Rights immer wieder mit Leuten in Bern, deswegen innerhalb der 5 Jahre des Aufklärungsprojektes, welches der Bund durchgeführt hat, zum Thema Computerspiele, Jugendschutz in Videospielen, Jugendschutz auch im Internet, konnten einige Einsichten gewonnen werden. Also zum Teil kann man auch sagen, der Bund hat sich offiziell auf den Stand gebracht, auf dem Spieler aus eigenem Interesse schon lange waren. Aber man sieht sich jetzt auf Augenhöhe auch, das merkt man auch. Und es wird auf uns als Spieler eingegangen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass hier bald etwas passieren wird. Abgesehen davon, man liest halt wenig in den Medien momentan von dieser Diskussion. Es passiert jetzt bis auf München nichts mehr, dass in der Schweiz die Diskussion wieder neu entfacht. Allerdings muss man gerade als Spieler wissen, dass es mediale Leere zum Thema nicht bedeutet, dass das Thema einfach weg ist. Also wer sich als Spieler immer noch fürs Thema interessiert, wir sind bei Game Rights immer noch dabei und informieren immer noch, wenn was passiert oder wenn wir wieder ein neues Gespräch führen durften. Aber momentan ist die Lage in der Schweiz doch eher beruhigt, glücklicherweise.
Also heißt in der Schweiz keine gesetzliche Verankerung eines Mindestalters oder verschiedene Mindestalter für Spiele. Das wäre jetzt der Jugendschutzteil gewesen. Killerspieldebatte, wie steht's da in der Schweiz gerade aktuell? Ist da ein Killerspielverbot schon in Kraft oder gerade am Kommen?
Nein, also ein Killerspielverbot ist nicht in Kraft. Es wurde ja vor einigen Jahren des Öfteren gefordert, mit teils wörtlich genau übereinstimmenden Forderungstexten. Das hat sich dann nach einer Nationalratswahl ein bisschen wieder zurückgezogen und es wurde klar, dass viele der sich sehr stark für ein Verbot einsetzenden Politiker halt einfach nur aus Profilierungsgründen dabei waren, sich auf dieses Thema einzuschießen. Momentan kann man nicht von einer klar zu erkennenden Killerspielverbotsdebatte sprechen, obwohl ich den Begriff Killerspiel ja überhaupt nicht gerne in den Mund nehme. Also im Moment ist da eigentlich eher Ruhe, glücklicherweise. Dennoch gilt es nicht, sich jetzt auf den vermeintlichen Lorbeeren auszuruben, ich wollte gerade das Schweizerdeutsche reinbringen, auszuruhen, sondern halt weiter vigilant zu bleiben und zu beobachten, weil es, wie man bei München in Deutschland gesehen hat, braucht es nicht viel, damit die Diskussion wieder ein bisschen aufschwielt. Ich wollte nur noch ganz kurz anmerken, dass ich mich selbst präzisieren, und zwar wir sind so drauf bedacht, in der Schweiz eine ganz nationale Regelung zu erreichen, weil momentan gemäß Verfassung der Jugendschutz im Medienbereich Sache der Kantone ist. Und ist ja wie, glaube ich, in Deutschland auch, was nicht explizit gemäß Verfassung dem Land, dem Bund zugewiesen ist als Kompetenz, gehört automatisch zu den Kantonen. Und das ist bei uns halt so und bedeutet dann auch, dass beispielsweise momentan der Kanton Basel für sich sagen könnte, okay, dieses Spiel wollen wir nicht mehr, das verkaufen wir jetzt nicht mehr. Und im Nachbarkanton kann man das dann problemlos auch als 16-Jähriger kriegen, weil niemand im Verkauf sich achtet oder der Kanton selbst nicht streng darauf achtet, was bei einem Land in der Größe der Schweiz natürlich absolut keinen Sinn macht. Man fährt 15 Minuten, ist im Nachbarkanton und kann sich das dann da kaufen. Also nur schon deswegen ist eine nationale Regelung absolut angezeigt.
Gerade wenn man vielleicht dann noch Internethandel und so weiter auch noch betrachtet. Ganz kurz noch, wer nicht weiß, was ein Kanton ist, das kann es ja geben. Meines Wissens ist das unser Pendant zu den Bundesländern in Deutschland.
Genau, und wie das gerade angeklungen, war es ja auch so, dass in Deutschland tatsächlich die Regelung ähnlich ist, nur dass Jugendschutz Bundesrecht ist und Medienländesrecht, was es noch verworrener macht insgesamt.
Also das heißt aktuell angenehm ruhig für Spieler in der Schweiz. Wir werfen den Blick jetzt aber hoch in den Norden, nach Deutschland. Da gibt es ja andere Jugendschutzmaßnahmen, um diese wieder vorwegzunehmen, die jetzt schon aktiv sind. Wir lesen immer mal wieder USK oder Indizierung. Vielleicht mag an dich ganz kurz ein Wort zum Jugendschutz bezogen auf Spiele in Deutschland. Was gilt da heute gerade aktuell?
Aktuell haben wir im Bereich Jugendschutz einmal die USK-Freigaben. Das sind die amtlichen Freigaben für Unterhaltungssoftware, die von staatlichen Vertretern vergeben wird. Dadurch kann eben jedes gekennzeichnete Medium frei verkäuflich in den Handel kommen. Und dann gibt es noch die nächste Stufe für Medien, die keine Freigabe erhalten von der USK, dass sie von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert werden können. Das heißt, sie dürfen nicht mehr offen verkauft werden, nur noch unter der Ladentheke an Erwachsene. Und dass das heute nicht funktioniert, weil es eben nicht Ladengeschäfte mehr so gibt, wo es einen abgetrennten 18er-Bereich wie bei Filmen gibt. Und dass es im Internet schon gar nicht funktioniert, die Indizierung, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber diese Möglichkeit gibt es noch, dass man eben das vor den Jugendlichen verstecken möchte. Und die dritte Stufe in Deutschland wäre die gerichtliche Beschlagnahmung, dass ein Medium eben auch für Erwachsene nicht mehr verkauft werden darf. Der Besitz ist aber weiterhin noch möglich.
Also das heißt, hier sehen wir schon den ersten Unterschied, während in der Schweiz, Thomas hat es gesagt, so eine gesetzliche Verankerung erst so langsam auf dem Weg ist. Habt ihr Deutschen die schon?
Das System in Deutschland funktioniert faktisch sogar als Whitelist. Das heißt also, was nicht getestet wurde, gilt automatisch als ab 18. Selbst für Inhalte im Internet. Das heißt, wenn ich eine Internetseite mache und da Berichte über Spiele oder überhaupt nur über irgendwas, das ist ja auch ein Medium, wenn es gar kein Spiel ist, dann solange das nicht klassifiziert ist, muss man erstmal davon ausgehen, dass es gegebenenfalls ab 18 ist und dass es eigentlich nicht für Kinder zugänglich sein sollte.
Auch bei euch noch schnell die Frage zur Killerspieldebatte. Das hat natürlich in Deutschland jetzt gerade Aktualität wieder gewonnen. Ist bei euch denn ein Killerspielverbot auf dem Weg oder am Horizont? Kommt da irgendwas?
Kein neues, wenn man so will. Also wie gesagt, es gibt ja tatsächlich bestehende Verbote. Die werden auch nicht diskutiert. Das von de Maizière angesprochene oder angetriggerte, was es da in Debatte gab, ist sehr, sehr heftig, aber auch relativ kurz diskutiert worden. Es wurden im Vergleich zu früher mehrere Seiten beleuchtet. Selbst in den Medien gab es Beiträge wie, ach nein, schon wieder Killerspieldebatte, sind wir da nicht irgendwie raus und sollte man das nicht objektiver beleuchten? Und als dann klar wurde in der Politik, dass das Thema nicht mehr populär ist, ist man zurückgegangen und hat die Forderung dann nicht weiter vertreten, was eventuell einfach ja, momentaner Zustand sein kann. Was aufgefallen ist noch, ist, dass Videospiele aber weiterhin anders diskutiert werden als zum Beispiel Filme und dass zum Beispiel Wirkungsannahmen und so weiter doch einen großen Fokus haben. Das heißt, es wird dann nicht diskutiert über irgendwie Ästhetik oder soll man das machen dürfen und was ist die Aussage davon, sondern was ist die Wirkung davon. Das heißt also, es gibt eine leichte Entwicklung weg von diesen frühen Vorurteilen hin zu was Besserem, aber es ist noch lange nicht alles gut und wie gesagt, es gibt ja sogar noch die Verbote von früher.
Aber wir können zusammenfassen, weder in der Schweiz noch in Deutschland aktuell ein großes böses Killerspielverbot im Anmarsch.
Das Verbot von Gewaltdarstellung, Paragraph 131 StGB, wurde in Deutschland 2015 offiziell nur redigiert, aber in Wirklichkeit auch verschärft, indem eine Versuchsstrafbarkeit eingeführt wurde. Das heißt, ich kann mich jetzt auch strafbar machen, wenn ich auf meinem Laptop ein beschlagnahmtes Spiel spiele, dass ich dann sozusagen das zur Verfügung gestellt habe der Öffentlichkeit und würde mich dann sozusagen strafbar machen.
Auch ohne, dass es jemand sieht, muss man dazu sagen, weil das ist ja der Versuch strafbar.
Dann muss das bei jedem Tatbestand explizit dazustehen, dass auch der Versuch strafbar ist. Interessant. Okay, ja, bei uns ist das auch so leicht anders. Bei uns können Versuche, kurz gesagt, generell strafbar sein.
Genau.
Das muss da nicht jedes Mal stehen.
Nee, also wenn ich jetzt versuche, das Spiel zu vertreiben und das ist gewaltverherrlichend laut Gericht und ich finde aber keine Abnehmer, dann ist es mittlerweile sehr auch eine Straftat, aber früher habe ich halt Glück gehabt, dass ich keinen Abnehmer hatte.
Das ist so ein systeminhärenter Unterschied da, das ist witzig. Gut, es wurde schon angesprochen, natürlich München, da wir diesen Podcast oder diese Sendung hier jetzt schon explizit nochmal aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt wegen München, möchte ich natürlich darauf noch etwas mehr eingehen, noch etwas näher eingehen natürlich. Wir haben im Rahmen der Vorbesprechung gemerkt, in der Schweiz hat das bezogen auf die Diskussion eher wenig Wellen geschlagen. In Deutschland wurde das Ganze wieder entflammt, allen voran da die Galionsfigur de Maizière.
Und dann, und das zeigen ja auch viele Studien, ich muss Ihnen nur sagen, ich weiß darauf keine Lösung, aber es ist nicht zu bezweifeln, so war es auch in diesem Fall, dass das unerträgliche Ausmaß von gewaltverherrlichenden Spielen im Internet auch eine schädliche Wirkung auf die Entwicklung gerade junger Menschen hat. Das kann kein vernünftiger Mensch bestreiten. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, in dieser Gesellschaft mehr diskutiert werden sollte als bisher.
Ich hatte da wirklich den Eindruck, die Medien haben da etwas Fortschritte gemacht. Also es wird da nicht mehr so plump drauf rumgehackt, die blöden Spieler und die bösen Spieler. Die sind da ein bisschen erwachsener geworden. Oder wie würdet ihr das da sehen?
Also es wird oft versucht, alle Seiten zu beleuchten. Das heißt also, es gab dann, wenn man Debatte haben wollte, es gab dann irgendwie Pro- und Contra-Computerspiele oder es gab teilweise Meinungsbeiträge so, ja, 2009 hat angerufen, es will seine Killerspieldebatte wieder, also tatsächlich wirklich, diese Debatte hat sich eigentlich überlebt und sollen wir nicht was Sinnvolles diskutieren?
Huh.
Es gab selten so gefärbte Beiträge im Sinne von, ja, Computerspiele sind schuld und so. Und vermutlich hängt es damit zusammen, dass A, die Redaktionen mittlerweile Mitglieder haben, die viel Computerspielerfahrung sammeln konnten in ihrem Leben. Und dass es B, auch bekannte Fürsprecher für Computerspiele gibt, was es vorher nicht so gab. Das heißt also, in dem Moment, wo die Medien keine Möglichkeit hatten, Leute zu finden, die Pro-Position einnehmen, dann ist die halt unter den Tisch gefallen. Und die laut trommelnden Killerspielgegner gab es ja doch deutlich länger, weil sie halt auch schon deutlich älter sind.
Ich sag, die Videospieler sind mittlerweile vielleicht auch schon in einem Alter, in dem sie dann die Politiker wählen dürfen. Da muss man dann auch aufpassen, dass man die nicht zu sehr verärgert.
Ja, und die Politiker spielen auch selber. Das heißt also, es gibt genug meinungsstarke Leute, die man auch pro Computerspiele befragen kann.
Also dann haben wir ja jetzt, um das ein bisschen runterzubrechen, eigentlich einen Diskussionszustand oder eine Debatte, die wir uns vor Jahren noch eigentlich nicht erträumt hätten. So mit Pro und Contra und nee, das hat verschiedene Seiten und nee, nicht in einen Topf alle und so. Das wäre ja gar nicht so lange her, ist das, wäre das noch eine absolute Utopie gewesen.
Deswegen war ich auch so überrascht, dass das nach München so hochgeflammt ist. Und für den Außenstehenden, also Außenstehenden im Sinne von für jemanden nicht in Deutschland, der jetzt nicht nur, also in Anführungszeichen, hauptsächlich deutsche Medien konsumiert, kam es halt doch so rüber, als ob jetzt die alte Diskussion in voller Größe und voller Stärke wieder wieder hochflammt. Und die Frage war dann, wie lange dauert das, wie lange hält das jetzt? Natürlich hat man dann auch, wie schon gesagt wurde, die Einträge gesehen, ja, okay, 2009 ruft an und gemerkt, okay, es ist jetzt, scheinbar gibt es jetzt mehr Stimmen dagegen als auch schon, aber dennoch war es halt für den Moment, hat sich so angefühlt, als ob es jetzt wieder kommt, ist dann aber relativ schnell wieder, ja, war dann kein Thema mehr und war schnell, kurz, heftig, irritierend und ging dann wieder sozusagen.
De Maizière ist dann ja sogar quasi direkt im Anschluss, quasi nach dem Interview, hat er dann sich halbwegs distanziert von seiner Aussage und meint, ja, er wollte ja eigentlich gar kein Verbot, er wollte ja jetzt nur noch das diskutieren und hatte gar nicht Gesetz im Kopf und so.
Dazu die Entwicklung, dass wir jetzt mehr soziale Medien haben, also Twitter ist ja regelrecht explodiert danach, der Hashtag Killerspiele war dann auf stundenlang auf Nummer 1 in Deutschland und ich glaube, da hat dann auch die Politiklandschaft gesehen, sie können sich nicht mehr so mit Verbotsforderungen profilieren und müssen da zurückrudern, weil auch die Leute sehr viel mehr aktiver gegenhalten und auch lustig gegenhalten. Es gab relativ wenig Ausfälle diesmal, wo die Spielergemeinschaft ausfällig geworden ist oder einzelne Spieler Drohungen ausgestoßen haben. Es war sehr witzig teilweise, wie die betroffenen Spieler oder auch andere damit umgegangen sind. Was aber so ein bisschen schade ist, ist, dass bei der Anerkennung von Spielen in der Gesellschaft jetzt ein Rückschritt passiert ist. Bei ProSieben ist ja die Ausstrahlung beim Sender Max von CSGO Ligen eingestampft worden durch eine Entscheidung des Senders aus Rücksicht auf das Attentat in München. Ich weiß nicht, wie viele das vorher geguckt haben, ob die so gute Senderquote hatten, weil das wird ja meistens im Internet bei Twitch oder YouTube gesehen. Aber das fand ich doch schon sehr schade und auch, dass auf der Gamescom dann Cosplayern das Tragen von Waffen aus Rücksicht auf die Bewohner von Köln und auch vielleicht etwas zart beseitete Besucher angemahnt wurde.
Damit möchte ich die Situation heute mal ruhen lassen. Wir können zusammenfassen, erfreulich ruhig, vielleicht die Ruhe vor dem Sturm. Deshalb jetzt noch den Blick nach vorne, den Blick in die Zukunft. Diesmal möchte ich unseren deutschen Gästen den Vorrang geben. Was steht in Deutschland bezüglich Killerspielverbot möglicherweise gerade noch an? Kann ich mich als deutscher Spieler zurücklehnen und sagen, boah, gut, wir haben auch München überstanden, die Debatte ist vorbei, ich kann jetzt Friede, Freude, Eierkuchen weiterspielen? Oder muss ich da doch wachsam sein? Ist da was im Kommen?
Also in die Richtung neue Verbote aktuell, ja jetzt gerade nach der Debatte, denke ich eher nicht. Im Gegenteil, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade gegen das verschärfte Verbot eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mal gucken, wie sich die entwickelt. Ansonsten rechne ich damit, dass Spiele im Laufe der Zeit anerkannter werden und neue Verbote nicht auf der Tagesordnung stehen. Neue Jugendschutzmaßnahmen mit Blick auf das Internet werden allerdings kommen müssen, weil unsere aktuellen Jugendschutzregeln aus Zeiten sind, da gab es das Internet halt noch nicht.
Ja, in der Schweiz, ich weiß es selber, da gibt es doch noch so die einen oder anderen Vorstöße, die gerade in irgendwelchen Schubladen in Bern irgendwo am Ruhen sind. Thomas, kannst du vielleicht ausführen, als Schweizer Spieler, worauf muss ich mich gefasst machen, was kommt da noch auf mich zu?
Es ist schwer zu sagen, ganz ehrlich. Also die ganzen Vorstöße damals wurden ja sistiert. Also sie wurden nicht einfach aus dem Haus geschmissen, sie wurden sistiert, weil der Bund auf die Vorstoßführenden zuging und meinte, hört mal, wir starten gerade ein 5-jähriges Projekt, in dessen Rahmen wir das Ganze überprüfen wollen, mit Experten sprechen, mit privaten Organisationen sprechen, das war dann beispielsweise Game Rights, und das ganze Spektrum abdecken wollen, also Videospiele, Gefahren im Internet und so weiter und so fort. Dann wurden halt die ganzen Vorstöße sistiert. Ich meine, das wurde vor 2 Jahren beendet und seit dann kamen keine Vorstöße mehr. Also es ist nicht so, dass jemand nur darauf gewartet hat, bis er diesen Bericht in den Händen hält und dann sagen kann, ha, aber ihr habt doch gar nicht und dennoch jetzt will ich, dass mein Vorstoß wiederkommt. Seit dann kam irgendwie jetzt auch nicht mehr groß was. Ich glaube, in Zukunft ist es einfach wichtig, ganz wichtig für Spieler, sich klar zu machen, dass man nicht mehr so, ja, so ganz so allein ist als Spieler wie vor, ich sag jetzt mal, 7 oder 8 Jahren. Mittlerweile sind viele der damals vielleicht 15, 14-Jährigen, die politisch noch nicht ganz so interessiert waren, aber halt doch, die Gamer waren, sind erwachsen geworden, haben vielleicht selber politische Ämter jetzt inne. arbeiten in den Medien, arbeiten im Bundeshaus und so weiter und so fort und haben jetzt auch mehr zu sagen. Also man darf ein bisschen selbstbewusster sein als Spieler. Man wird, das ist ja meine Erfahrung, man wird jetzt in der Schweiz auch nicht mehr ganz so schräg angeguckt, wenn man sagt, ich zocke. Also hätte ich jetzt noch vor 6 Jahren meinem vergrößten Freundeskreis gesagt, dass ich in meiner Freizeit sehr oft auf Twitch streame, hätten die mich vermutlich sehr schräg angeguckt. Mittlerweile heißt es des Öfteren, ach du auch? Oder, ah, okay, cool. Also es ist nicht mehr so ein großes Ding. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Politik ein paar ewig Gestrige, wie ich gerne sage, wieder irgendwann nochmal versuchen werden, was zu starten. Vielleicht, man hofft es nicht, aber wenn wieder irgendwo in Europa oder in der Welt etwas passiert in die Richtung, dass man das dann wieder zu instrumentalisieren versucht. Aber wie München gezeigt hat, ist das in der Schweiz nicht so ganz so stark der Fall gewesen. Und ja, man darf gespannt sein. Also wer dabei sein möchte, kann sich einbringen, bei Game Rights beispielsweise. Obwohl man natürlich eben dieses Selbstbewusstsein ein bisschen tragen darf, wie ich schon am Anfang gesagt habe, man muss ein bisschen vigilant bleiben. Also man kann jetzt nicht sagen, ach, alles okay. Es gab schon damals diejenigen, die meinten, ja, wenn da irgendwas passiert, ist mir das doch egal, ich kaufe mir das Zeug dann im Ausland. Und die sehr negativen Folgen auf die hiesige Spieleindustrie wurden dann einfach nicht beachtet. Jetzt kommen langsam so die Indies hervor und bringen Spiele, die immer beliebter werden, die internationale Preise gewinnen. Ich hatte auch mit dem Präsidenten des Dachverbandes der Schweizer Spieleentwickler schon Kontakt, der sich natürlich großartig gefreut hat, dass die Indie-Devs in der Schweiz jetzt so viel Aufmerksamkeit kriegen. Es gab sogar von bislang Politikern, die eigentlich diese Verbote forderten, gab es auch Vorstöße, diese neuen Spiele kulturell, also finanziell zu fördern. Und genau aus diesem Grund ging ich dann halt auch auf ihn zu und meinte, hör mal, es ist wunderschön, dass ihr dieses Spotlight habt, aber freut euch nicht zu früh, weil ab dem Zeitpunkt, in dem in der Schweiz ein Ego-Shooter oder ein Spiel für ganz klar ein erwachsenes Publikum rauskommt und nicht mehr in Anführungs- und Schlusszeichen, möchte ich sagen, nur Puzzle-Spiele oder Tablet-Spiele, ab dem Zeitpunkt wird euch die Unterstützung entzogen werden, wenn ihr nicht jetzt hinsteht und jetzt sagt, Leute, wir finden es super, dass ihr uns unterstützt, aber ihr müsst anerkennen, dass wir hier eine Kunstform schaffen und da kann auch mal Blut spritzen, da kann auch mal Gewalt drin vorkommen, das müsst ihr akzeptieren und sonst halt auch konsequent sagen, okay, dann möchten wir aber fürs Jetzige gern auf euer Geld verzichten, damit man nicht abhängig wird von dieser politischen Meinungsmachung, die scheinbar geführt, immer noch zum Teil geführt wird von Gegnern, die sich dann plötzlich, sobald sie Geld riechen, ein bisschen umdrehen. Also zukünftig in der Schweiz nicht, keine Panik, auf keinen Fall Panik, man darf gespannt sein, es kommt immer mehr in der Schweiz, aber halt auch nicht einfach zurücklehnen.
Ja, und nicht die Vorstöße vergessen, die gerade noch in den Schubladen liegen, die sistiert wurden. Wir haben jetzt hier immer auf Deutschland oder auf die Schweiz geschaut, aber ich möchte das jetzt nochmal ein bisschen übernational betrachten, denn wir sehen am Horizont, nee, eigentlich nicht am Horizont, wir sehen schon heute eine neue Technik, die auf uns zukommt, die mittlerweile, wenn man der Werbung glaubt, marktreif ist, VR, Virtual Reality, ein ganz neues Mittel, in ein Spiel einzutauchen, ein ganz neues Level der Immersion. Das kann natürlich auch neue Maßnahmen bezüglich Jugendschutz verlangen. Marc, du bist da sehr versiert. Jugendschutz und Virtual Reality, was ist da gerade im Tun?
Also auf der Gamescom war das auf dem Kongress ein großes Panel-Thema, was auch diskutiert wurde vielerseits. Und Tenor war, dass letztendlich VR an sich keine jugendschutzrechtliche Relevanz per se hat. Also die Einstufung durch die USK betrachtet sowieso nie die Technik, weil sonst müsste man jede Art Fernseher irgendwie noch mit betrachten. Das heißt, das ist alles technikneutral. Es wird dann von den Inhalten geguckt, sind sie jugendschutzrelevant, wie bisher auch. Und dann wird eine Gesamtschau des Werkes gemacht, also auch inklusive der Brille. Und das ist jetzt eine Ausnahme, dass die Prüfer bei der USK und auch bei der BPJM geschult werden auf die Technik, damit sie nicht das erste Mal damit konfrontiert werden, wenn sie in einem Verfahren sitzen, in einem Einstufungsverfahren. Das heißt, sie kriegen alle vorher schon mal die Technik näher gebracht und dann in der Bewertungssituation für das Spiel wird wie gehabt durch einen Sichter das Spiel vorgestellt und die können dann am Bildschirm mitverfolgen, was derjenige dort tut, aber können es eben nicht erleben. Deswegen ist es in solchen Prüfungssituationen unabdingbar, dass jeder einzelne Prüfer und auch die ständigen Vertreter der obersten Landesjugendbehörden da einmal reingucken und selbst erfahren, was das ist, um eben diese Wirkung, die VR unbestreitbar hat, auf jeden. Das ist ja eine ganz neue Art des Erlebens. Das muss man eben auch in dieser Prüfungssituation erfahren. Aber sie sind sich alle soweit einig gewesen, dass das jetzt, was das ganz Neue ist, so wie die 3D-Technik das früher war, und dass das irgendwann ganz normal werden wird und dass die Technik an sich nicht wirklich jugendschutzrelevant ist. Dazu auch die Wirkungsforschung, die im Moment natürlich vollkommen ahnungslos ist davon und auch wahrscheinlich, wie wir es aus der derzeitigen Forschung kennen, in 50 Jahren immer noch nichts Neues rausfinden wird. Die Teilnehmer des Panels gingen davon aus, dass der Medienbruch, der passiert, am Computer hat man Maus und Tastatur, das ist eben nicht die Bewegung, die man am Bildschirm vollführt. Das heißt, man hat da einen technischen Medienbruch und dasselbe hat man durch die schwere Brille auch. Das wird vielleicht in Zukunft noch etwas leichter werden, aber man wird nie vollständig dort eintauchen und das für Realität halten. Das heißt, all diese Komponenten werden immer mit betrachtet und es wird nicht per se gesagt, nur weil das jetzt VR ist, ist das jetzt schlimmer.
Also ist diese Virtual Reality noch zu wenig Reality, um bezogen auf Jugendschutz irgendwie relevant zu sein. Aber du hast auch gesagt, trotzdem müssen sie das dann auch mal mit Brille testen. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Einerseits zu sagen, die Technik, die das transportiert, interessiert uns nicht. Aber auf der anderen Seite, nee, wir müssen es doch auch mal mit Brille anschauen.
Das hat bei dieser Technik jetzt die explizite Ausnahme, dass man als Außenstehender eben nicht in die Brille gucken kann. Und da die technische Limitierung ist, dass man eben nur zugucken kann, wie der Mensch rumhampelt, aber nicht sehen kann, was derjenige erlebt. Das war am Bildschirm immer ganz anders. Da konnten 5 Leute gleichzeitig sehen, was passiert. Und bei der Technik ist es eben nicht so. Und deswegen wird das so gemacht. Es hat aber nicht zur Folge gehabt, dass Spiele jetzt mit der VR-Variante gegenüber ihren normalen 2D am Bildschirm-Varianten stärker eingestuft wurden. Das war einige Ausnahmen, wo das, ich glaube, The Deep war das Spiel, wo es dann in einem Haikäfig unter das Wasser geht. Und da ist natürlich, wenn der Hai auf einen zuschwimmt und den Käfig sozusagen rüttelt, dann ist das in VR ein anderes Erlebnis, als wenn man seinen Blick vom Bildschirm abwenden kann und den Schrank nebenan angucken kann. Und deswegen ist diese Technik eine Besonderheit und deswegen soll auch jeder Prüfer die Möglichkeit haben, das zu erleben.
Es gibt also Bewertungsunterschiede, es gibt Spiele, jetzt einfach ein fiktives Beispiel, ohne Brille USK 12, mit Brille USK 16.
Das wäre zum Beispiel genau das Beispiel von The Deep, da ist das so passiert. Ansonsten gab es auch Spiele wie The Climb, wo man eben eine Klettersimulation hat in VR und da wurde auch überlegt, Mensch, wenn ich hier runterfalle, das könnte doch Jugendlichen Angst machen, die könnten Schwindelgefühle haben und da wurde einfach ganz klar gesagt, bei der Einstufung zur Jugendschutzrelevanz geht es ganz klar nicht um gesundheitliche Risiken. Das heißt, da wird nicht geguckt, löst das Schwindel aus. Darum geht es nicht, sondern ängstigt das und das wurde verneint. Deswegen hat The Climb auch USK 0 gekriegt. Also für alle Altersgruppen tauglich. Aber man muss immer beachten, dass die Freigaben keine Empfehlungen sind. Das heißt jetzt nicht, dass Eltern ihren Kindern ab 0 diese Brille aufschnallen sollen, sondern einfach nur, dass es keine Gefährdung gibt. Die Eltern müssen immer noch selber entscheiden, kann das Kind das oder kann es das nicht. Also es nimmt sie nicht aus der Verantwortung. Zu den gesundheitlichen Risiken gehört auch, und das wurde auch gefragt, was passiert denn, wenn wir die ersten Todesfälle in VR haben? Man sieht ja die Außenwelt nicht, man kann über das Kabel stolpern, fällt über die Katze und bricht sich das Genick. Also diese Nebenwirkungen der Technik werden kommen und da wird die Debatte nochmal losgehen, ob die Technik an sich gefährlich ist, aber das wird nicht auf die Inhalte runtergebrochen werden.
Und wer denkt an die Katze?
Die mit der Wii-Fernbedienung schon getroffen wurde und deswegen schon lange tot ist.
Und da einfach da liegt, weil der Gamer halt das gar nicht erst gemerkt hat, weil er ja nur zockt.
Die arme Katze.
Für mich beispielsweise ist Virtual Reality so ein Genre, das wahrscheinlich so im Horror-Segment unglaublich einschlagen kann.
Oh ja.
Und da habe ich das Gefühl, das kann dann doch mal noch eine ganz andere Stufe von Angst im Spieler hervorrufen, wenn du da plötzlich in diesem dunklen Haus drin stehst oder wenn du halt irgendwie bei Sonnenschein bei dir zu Hause vorm Fernseher sitzt.
Tatsächlich, das habe ich auch schon letztes Mal gesagt. Tatsächlich gibt es, gab es auf Twitter und auf Facebook diesen Aufruf eines VR-Developers, der, ich glaube, bei einem dieser VR-Projekte dabei war, das gar eigentlich kein richtiges Spiel war, sondern eher so ein Horrorerlebnis. Ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen. Auf jeden Fall gab es da den Aufruf, sollten wir uns nicht mal Gedanken machen, dass wir uns eine Art Convention auferlegen, ab wann ist es auch in VR zu viel? Also er meinte scheinbar, ich habe letztens noch mal den Artikel gelesen, ich habe jetzt natürlich den Link nicht mehr, weil er meinte, dass er sein eigenes Spiel gespielt hätte, dann mal richtig mit Kopfhörern im dunklen Raum und nicht nur in der Testumgebung, mal kurz 5 Minuten, um zu gucken, ob der Bug weg ist, und selbst noch einen Schauern über den Rücken hatte und ein bisschen Schiss davor hatte, als Developer, der ja alles gesehen hat. Und das halt dann irgendwo durch auch interpolierte und meinte, wie soll das den anderen gehen? Also das hat ja auch nichts wirklich 1:1 mit Jugendschutz zu tun. Es kann ja auch ein 22-Jähriger ein, ich sage jetzt mal, schwächeres Nervenkostüm haben und dann, vielleicht sogar, wer weiß das, vielleicht sogar Schäden davon tragen von so einem Spiel. Das ist natürlich sehr weit hergeholt. Und gerade als Gamer, die wir ja jetzt wissen, dass man mit solchen Dingen nicht einfach mit dem Holzhammer umgehen darf, sollten uns aber auch im Klaren sein, dass, wenn das schon die Devs sagen, dass wir vielleicht tatsächlich auch akzeptieren, dass VR noch länger im Fokus der Wissenschaft sein wird, gerade hinsichtlich der Wirkung auf das Gehirn. Und ich persönlich begrüße das, weil ich habe mein ganzes Leben lang Horrorspiele, also gut, das stimmt auch wieder nicht, ich habe ab meiner Teenagerzeit Horrorspiele gespielt, und man härtet auch ein bisschen ab, man lernt auch die Spiele ein bisschen kennen und wie die funktionieren, die Schockeffekte. Habe dann diese VR-Brillen ausprobiert, hauptsächlich die Rift und die Vive, glücklicherweise an der Gamescom, und musste sagen, das ist für mich eine komplett andere Welt. Also es hat sich wieder angefühlt wie das erste Horrorspiel. Und da finde ich schon, dass man in dieser Hinsicht zumindest beobachten muss.
Wir sollten uns dieser Diskussion auch nicht verschließen, denn wir haben selber keine Erfahrung damit. Die Technik ist komplett neu. Sie ist ein Game Changer auch in der Bildung und in Ausbildung. Es hatte einer auf der Gamescom-Kongress gesagt, sie bilden damit Sanitäter aus. Und dann war die Frage, dürfen wir den 16-jährigen Auszubildenden in eine Simulation packen, wo der Patient, wenn du versagst, stirbt? Ist das schlimm? Und da sagten die Jugendschutzvertreter, naja, besser in der Ausbildung, in der Simulation als im echten Leben, weil das nochmal ein bisschen was anderes ist.
Ja, ja.
Und insofern ist da auch ein Lernprozess, den jeder Einzelne von uns machen muss, was für ihn zu viel ist. Und auch wenn der Dev sagt, ey, für mich war das gerade zu viel, muss das nicht für alle gelten.
Natürlich.
Und generell, die Hersteller sind sehr vorsichtig jetzt. Also sie haben auch bei der USK immer sie haben höhere Kennzeichen beantragt, als letztendlich vergeben wurden. Das heißt, sie sind sehr, sehr vorsichtig, auch was sie ihrem Publikum zumuten, gerade eben aus den Möglichkeiten raus, dass jemand so sehr verschreckt wird, dass das vielleicht sogar rechtliche Konsequenzen hat. Also da sind sie schon vorsichtig, und die reinen Schocker wird es zwar auch geben, aber ich glaube, das macht nicht die Technik aus. Und das muss man immer dann in der Prüfungssituation für Jugendschutzrelevanz eben sehen, hat das einen Einfluss oder nicht. Und deswegen haben die Prüfer das ja auch immer auf, die Brille.
Du kannst nicht nur aus deiner persönlichen Sicht, auch aus Sicht des VTVC sagen, so wie das jetzt scheinbar gehandhabt wird, seid ihr zufrieden damit? Also die gehen da doch erwachsen genug und fortschrittlich genug mit dieser neuen Technik um. Da muss man sich als Spieler keine Sorgen machen.
Definitiv. Also es wird sehr viel getan dafür, dass die Technik den älteren Menschen in den Prüfungsgremien auch beigebracht wird. Und wie gesagt, wir alle haben noch keine Erfahrung damit. Wir wollen alle als Gesellschaft sehen, wo das hinführt. Es gibt ja auch andere Befürchtungen, dass Leute ganz abtauchen in eine virtuelle Realität und nicht mehr in der Realität leben wollen, weil es einfach so schön ist. Die Suchtproblematik ist nochmal eine ganz andere. Aber das ist jetzt ein Thema, was zu weit führt. Das ist ja auch nicht Jugendschutz, das betrifft ja auch Erwachsene. Und insofern würde ich sagen, wir müssen mit dieser Technik groß werden. Sie wird viel verändern in aller unserer Leben, in der Gesellschaft, und wird viele Möglichkeiten haben. Also ich als Ingenieur würde auch sagen, Mensch, konstruieren in 3D und das gleich angucken ist doch super. Andere werden sagen, cool, wir können im Unterricht die geschichtlichen, historischen Begebenheiten uns direkt vor Ort angucken. Also es gibt wahnsinnige Möglichkeiten, die man machen kann.
Ja, ja.
Es gibt natürlich, wie bei jeder Technik, auch Risiken. Und die müssen wir eben ausloten, da muss geforscht werden. Es darf nicht von vornherein verteufelt werden.
Genau.
Wir müssen da ganz überlegt dran gehen. Auch wir Gamer müssen uns der Diskussion eben darstellen.
Gerade wir müssen hier mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir beobachten das jetzt ganz genau, objektiv halt. Also ohne jetzt zu sagen, oh, ist bestimmt gefährlich, oder oh, lass das in Ruhe. Ich meinte es auch eher, dass bei mir halt auch ein bisschen die Befürchtung da ist, dass es viele Gamer gibt, die aus Trotz oder halt aus Reaktion auf die frühere Diskussion, sobald einmal Kritik an diesem VR geübt wird, meinten, ja, jetzt kommen sie schon wieder, jetzt lasst doch mal unsere Spiele in Ruhe, anstelle davon, dass sie sagen, okay, sprechen wir doch mal darüber. Gucken wir doch mal, wie das jetzt mit diesem System aussieht, weil das ist ja wieder ganz was Neues. Und das darf eben nicht passieren. Wir müssen jetzt wirklich möglichst objektiv und halt auch fair und mit Respekt voreinander, vor den Spielenden und Nichtspielenden auf dieses neue Thema eingehen. Und es ist ja auch wahnsinnig spannend, wie jetzt hier schon gesagt wurde, die Chancen, die sich eröffnen, sind grenzenlos, nicht nur für die Unterhaltung. Ja, also ich bin sehr gespannt.
Noch der Hinweis, dass wir auch gerade als Spieler darauf achten sollten, dass es halt nicht nur Wirkung gibt, sondern halt auch Inhalte und dass Spiele auch eine Ausdrucksform sein können, nicht nur eine Form, Geld zu verdienen. Und zum Zweiten möchte ich noch einwerfen, dass es genauso den VR-Brillen gehen könnte wie den 3D-Fernsehern und dass es jetzt ein kurzer Hype ist. Das ist auch noch nicht mal gesagt. Vielleicht werden sie super toll, aber vielleicht floppt das Ding auch.
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, ja, schön, Spieler, habt ihr diese VR-Brillen erfunden, aber am Ende werden das nicht die Spieler brauchen, sondern am Ende wird das dann in der Bildung und in der Konstruktion verwendet. Aber das wäre dann doch schon so ein sehr starker Blick in die Glaskugel.
Ja, also wir könnten noch darauf kommen, dass eben diese Diskussion unter der Gesellschaft auch mit den Spielern sehr wichtig ist. Und da ist es einfach so, dass die Spieler sich organisieren müssen. Das haben wir bei der letzten Debatte gemerkt. Wir waren nicht organisiert. Mhm. Jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Wir haben nicht mit einer Stimme gesprochen. Und da kann ich dann nur sagen, organisiert euch, geht in die Verbände, lasst euch vertreten, macht eine Interessensvertretung auf. Am besten nicht viele verschiedene, sondern eine. Und wir freuen uns auch immer über Unterstützung.
Ja, an dieser Stelle natürlich Spotlight für den VDVC. Wo kann man euch erreichen, wenn ich jetzt denke, ach, das sind tolle Leute und die haben ja recht. Ja, im Moment ist es eher ruhig um mein Hobby, aber ich will mich trotzdem einsetzen. Marc, an wen soll ich mich wenden, wenn ich da mithelfen will?
Wir haben ein ganz aktives Forum, wo man reinschreiben kann, wo jeder sich anmelden kann. Wir haben einen Blog, wo man sich informieren kann und man kann auch ganz einfach Mitglied bei uns werden. Da ist ein Online-Formular, was man ausfüllen kann unter vdvc.de. Und dort trägt man sich ein und ist dann automatisch Mitglied. Und man kann auch einen Beitrag leisten, wenn man möchte, um die Arbeit zu unterstützen, muss man aber nicht.
Davon finanzieren wir zum Beispiel so Fahrten, wenn irgendwelche Events in Berlin sind, wo man mit Politikern sprechen kann. Und allgemein sind wir fokussiert schon auf Vernetzung unter den Spielern. Das heißt, wir haben mehrere LAN-Party-Vereine als Mitglieder. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen in Deutschland die Szene zusammenzuhalten, die sonst ja doch sehr, sehr fraktal ist.
vdvc.de, ich sag's nochmal, ich werde es natürlich auch verlinken in den Shownotes gametalk.fm/killerspiel, da dieser Link wie auch viele weitere. Das Schweizer Pendant dazu natürlich hier auch vertreten, Game Rights, Thomas, auch für dich, Spotlight, Werbetrommel rühren, wo kann man sich melden, wie kann man sich melden, wie kann man sich denn als Schweizer engagieren?
Wir sind Game Rights, wir sind, wie schon gesagt, die Konsumentenorganisation der erwachsenen Schweizer Gamer ab 18. Bei uns darf man sich melden, wenn man Wohnsitz in der Schweiz hat, wenn man Zocken zu seinen Hobbys zählt oder interessiert ist und über 18 ist. Man kann auf www.gamerights.ch sich erste Informationen einholen. Man kann einfach nur Community-Mitglied werden und hat dann im Prinzip einfach einfaches Mitspracherecht und einfachen Einblick. Man kann aber auch Vereinsmitglied werden, bezahlt dann ein bisschen was im Monat. Man kann selbst wählen, wie viel. Also es gibt verschiedene sozusagen Mitgliederlevels. Und ist dann auch näher am Kern dabei, kann auch noch näher mitdiskutieren, wird an Mitgliederversammlungen eingeladen. Die nächste ist bald, vermutlich im Oktober oder November. Und ja, also im Prinzip sind wir die sozusagen die Stimme der erwachsenen Schweizer Spieler. Wir haben uns schon des Öfteren auch außerhalb der ganzen Jugendschutz- und Verbotsdiskussion für die Spieler eingesetzt, beispielsweise als Wolfenstein The New Order in der Schweiz nicht ungeschnitten erhältlich war, haben wir bei Bethesda und Valve interveniert und konnten das dort regeln und haben auch schon sogar in Deutschland schon helfen können, als ein Clan ein Mitglied an den Krebs verlor und dann eine Krebshilfeorganisation finanziell unterstützen wollte und diese Organisation sich einfach ohne das irgendwie zu überprüfen quergestellt hat, weil sie gehört haben, Videospiele wollen wir nicht. Auch da konnten wir schon helfen. Es sind halt so diese Dinge. Wir möchten halt einfach helfen, eine Brücke zu schlagen zwischen den Spielern und den Nichtspielern, die das vielleicht nicht ganz so verstehen. Wir möchten den Spielern die Möglichkeit geben, sich zu einem großen Ganzen zu fügen zu können, um ihren eigenen Anliegen Gehör zu verschaffen. Und wir finden, dass Videospiele ein immer wichtigerer Teil der Freizeitbeschäftigung, wichtigere Form der Freizeitbeschäftigung in diesem Jahrtausend werden und es verdient haben, dass man sich als Gruppe für sie interessiert und als Gruppe für sie einsetzt. Und wer das möchte, kann das auch gerne ohne finanzielle Hilfe einfach nur als Mithelfer bei gamerights.ch tun. Wir schreiben auch News, wir haben auch PR-Kontakte. Wir finden für jeden was, wenn er oder sie interessiert ist.
Und sehr wichtig, ist es wichtig, dass wir als Spiele das selber machen, denn Teile unserer Anliegen können von der Industrie nicht sinnvoll rübergebracht werden, weil dann kommt in der Öffentlichkeit, ja, die wollen ja eh nur Geld mit dem Kram verdienen. Die haben da eigentlich gar kein Interesse dran zu haben.
Guter Punkt, ja, stimmt. Habe ich mir so gar nie überlegt, aber klar, wenn man selber kein finanzielles Interesse daran hat, wird man wohl auch eher ernst genommen. Ja, sehr schön. Damit möchte ich hier langsam den Deckel drauf machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Marc.
Danke auch.
Auch beim Patrick, vielen Dank. Und beim Thomas, vielen, vielen Dank, dass ihr alle hier wart.
Danke.
Danke, ja.
Danke für die Chance.
Dann bedanke ich mich natürlich noch bei dir da draußen fürs Zuhören. Wenn du mehr Informationen zu diesem Podcast haben möchtest, dann schau doch mal rein bei gametalk.fm. Da findest du auch einen hübschen Abo-Button. Damit bekommst du dann jede Episode kostenlos bei dir aufs Gerät. Für Feedback habe ich immer wieder gern ein offenes Ohr. Schau mal rein, gametalk.fm/kontakt. Da gibt es einen Haufen Wege, wie du mich kontaktieren kannst. Falls du diesem Podcast möglicherweise sogar helfen möchtest, ohne Geld auszugeben, dann schau bitte mal rein bei gametalk.fm/helfen. Da gibt es für dich 4 Wege, wie du diesem Projekt hier helfen kannst, ohne Geld auszugeben. Das war's dann auch schon für diesen Game Talk. Ich hoffe, du hörst beim nächsten Mal auch wieder zu. Bis dahin viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
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 Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.